sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Wie geht's dir?
Mir geht's nicht so gut. Ich bin total erkältet. Die Erkältung, die du letztes Mal hattest, die hab ich jetzt.
Wahnsinn.
Leider hast du mich nicht angesteckt, weil das hätte bedeutet, wir hätten uns mal gesehen, aber wir haben uns nicht gesehen. Der Virus hat sich von Hamburg bis nach Berlin irgendwie durchgeschlagen.
Und jetzt ich habe so viele Leute in Hamburg angesteckt, dass das jetzt drei Wochen später bei dir angekommen ist. Insofern habe ich dich doch angesteckt.
Ja, möglich. Möglich wäre es. Ein tröstlicher Gedanke.
Und
wie geht's dir?
Ja, also meine Erkältung hat wirklich wahnsinnig lange gedauert. Also im Grunde genommen habe ich den letzten Podcast, die letzte Podcast-Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben, über das Thema Twitter. Das war wirklich, als ich sozusagen, da war ich am Anfang meiner Erkrankung. Ich dachte, dass ich da sozusagen schon wieder über den Berg und wieder auf dem Damm bin, aber im Gegenteil. Das war wirklich auch schwierig für mich. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht. Ich glaube, du bist auch schon wieder dabei, nicht Dinge abzusagen. Du bist belastbarer als ich. Ich muss sagen, für mich war das sehr unangenehm, dass ich 2-3 Wochen praktisch wirklich keine Leistung bringen konnte.
Ja. Ja, verstehe ich. Das belastet mich auch. Und ja, niemals hätte ich diesen Podcast abgesagt. Wer bin ich, wenn ich nicht mal das schaffe? Auf gar keinen Fall.
Ja, es ist schrecklich, oder? Und ganz ehrlich, also ich habe gemerkt, dass wir häufiger, auch wenn wir so über unser normales Leben außerhalb des Podcasts sprechen, also wir sind beide, und das hängt natürlich auch mit dem Job und mit dem Schreiben und so weiter zusammen, wir sind beide wahnsinnig durch diesen Leistungsgedanken und diesen Gedanken, dass wir selber immer Leistung irgendwie bringen müssen und auch, dass Leistung irgendwie sowas Messbares sein muss, woran wir dann unseren Wert erkennen können. Wir sind beide irgendwie relativ besessen davon, oder?
Und ich glaube, es täte gut, sich das ein bisschen abzugewöhnen auf eine Art, aber es ist echt gar nicht so, einfach, stelle ich fest.
Und ich meine, rein theoretisch wissen wir es ja eigentlich beide, würde ich sagen, besser. Also wir sind jetzt zum Beispiel, so gut kenne ich dich jetzt nicht, aber wir sind ja beide nicht Anhänger dieses Leistungsgedankens in der Gesellschaft. Also Leistung muss sich wieder lohnen. Also ich zumindest bin kein fanatischer FDP-Anhänger.
Nein. Ja, Leistung, unser Thema heute, ist mir gestern auch aufgegangen, liegt total in der Luft. Schönes FDP-CDU-Kackthema. Leistung.
Ja, man darf nur Deutscher oder Deutsche werden, wenn man wirklich auch richtig entweder bereit ist, was zu leisten oder eigentlich noch besser schon was geleistet hat. Zum Beispiel,
indem man eine deutsche Mutter hat. Genau, indem man eine deutsche Mutter hat, das ist überhaupt die größte Leistung von allen, die man als Mitglied der Gesellschaft erbringen kann.
Du hast total recht, das ist die größte Leistung, die man als Homo sapiens vollbringen kann, ist eine deutsche Mutter zu haben.
Ja, schrecklich, schlimm. Ja, es ist schlimm. Es ist natürlich auch ein bisschen schwierig, diesen Leistungsgedanken abzustreifen, gerade in dem Feld, mit dem man nun mal seine Miete bezahlt und in einem Feld, das ja auch so unberechenbar und volatil ist wie das unsere, in dem wir uns bewegen.
Absolut. Und ich kann zum Beispiel eine Sache gleich mal erzählen, die mir auch gestern so klar geworden ist. Also ich war jetzt 2-3 Wochen krank und habe mich auch zwischendurch, weil auch tatsächlich der Hausarzt meinte, er schreibt mich jetzt mal gleich von Anfang an krank, weil und es könnte ja sein, dass es irgendwie was Langwierigeres wird. Ich habe keine Ahnung, was er meinte, aber habe dann gedacht, ja, okay. Also ich war so richtig ausgenockt und mich hat total dieser Gedanke die ganze Zeit beschäftigt. Also ich liege dann mit einem schlechten, also zusätzlich zu den körperlichen Symptomen und dass es einfach irgendwann wahnsinnig öde ist, rumzuliegen, werde ich von Schuldgefühlen geplagt. Und dann habe ich es aber trotzdem geschafft, mit Hilfe von Katharina Rottenbacher, der Lektorin, die Redigaturen an dem Manuskript zu Die Architektin abzuschließen. Mhm. Und sorry, das ist jetzt ein bisschen eine lange Vorrede.
Herzlichen Glückwunsch, also, by the way.
Danke. Aber, ja, danke schön. Auch da möchte ich das sofort abbügeln, weil ich das Gefühl habe, ich habe mir diesen Glückwunsch, ich gebe ihn an Katharina weiter, ich habe das Gefühl, ich habe ihn mir noch nicht verdient, weil ich, wie du mal in einem früheren Podcast gesagt hast, dann gedacht habe, ich mache es jetzt wirklich so, wie Alena es mir aufgegeben hat. Ich drucke mir diese letzte von Katharina abgesegnete und fertige Datei aus und gehe da wirklich, ich habe sogar aus der beliebten Aldi-Faserschreiber-Verpackung einen roten Stift genommen, gehe mit dem Rotstift da nochmal durch. Und ehrlich gesagt, also ich bin in der Vergangenheit oft so spät dran gewesen oder am Ende auch so abgekämpft, oder so von Zweifeln geplagt, dass ich das nicht mehr gemacht habe. Und ich habe mich da lange, lange drauf gefreut, das zu machen. Und das mache ich jetzt diese Woche. Und ich habe mich gestern oder heute, als wir schon über das Thema gesprochen hatten, längst habe ich gedacht, oh Mann, und du hast eigentlich noch so viel zu tun. Und jetzt machst du noch an diesem Manuskript rum. Und das ist so ineffizient und das bringt das, ist es das jetzt wirklich wert? Bringt es das jetzt wirklich? Also ich mache endlich das, was ich schon ganz seit Jahren mal machen will. Hat mit unserer Arbeit zu tun, aber es gibt sozusagen keinen unmittelbaren Mehrwert. Niemand sieht es unmittelbar. Und irgendwie kommt es mir total ineffizient vor. Und der Gewinn ist eher so in diesem Bereich, naja, das Buch wird dadurch vielleicht nochmal 3% besser. Aber irgendwie, ich kann das nicht für mich annehmen. Ich habe echt so das Gefühl, ich verschwende meine Zeit. Weil es nicht
lass es doch.
Messbar.
Ich fühle mich verantwortlich.
Aber ich möchte es ja machen. Ich möchte es ja machen. Und der Witz ist, dass ich selber merke, das ist wirklich das Problem. Ich merke, dass es mir Freude macht, aber ich kann es irgendwie für mich nicht als Leistung definieren, weil es mich daran hindert, Dinge zu erledigen, zum Beispiel mein Büro auszuräumen, neue Buchkonzepte zu schreiben, Unterlagen zu ordnen, die ich, weil es danach ein sehr viel sichtbareres Ergebnis gibt und weil Leute sich beschweren, wenn ich es nicht mache, das ist für mich eine Leistung. Wenn jemand anderes gesagt hat, oh, das ist ja toll. Nee, wenn jemand anders nicht geschimpft hat, weil ich es nicht gemacht habe, dann habe ich was geleistet.
Okay, verstehe. Aber andererseits, ich meine, du hast dieses Ding jetzt schon ausgedruckt, ne?
Ich bin schon auf Seite 300, nee, Quatsch, wie viel habe ich jetzt durchgearbeitet? Ich bin auch schon auf Seite 249, aber ich habe gestern wirklich gedacht, boah, ey, das ist echt ineffizient.
Jetzt wäre es ja schon fast quasi eine Negativleistung, wenn du es nicht zu Ende bringst. Also das wäre ja nun erst recht Verschwendung. Dann hättest du ja wirklich Zeit verschwendet. Nämlich die, die du jetzt schon investiert hast. Jetzt kannst du es auch zu Ende machen.
Ja, na klar, ich mache es auch zu Ende. Ich erzähle es auch nur, weil das für mich das aktuellste Beispiel war, wo ich gemerkt habe, ich habe eigentlich keine, also mein Koordinatensystem dafür, wie ich eigentlich in diesem Bereich, in dem wir arbeiten, Leistung für mich definiere, ist total seltsam. Es ist halt wirklich, also innerlich, rein philosophisch oder psychologisch, nee, psychologisch halt nicht, also rein von der Weltanschauung bin ich eigentlich der Meinung, man soll die Dinge machen, die einem selber Freude machen. Und es geht nicht unbedingt um Resultate, sondern, also wie gesagt, 3%, wenn überhaupt. Sondern es geht darum, dass man denkt, oh, das wollte ich schon lange mal und das mache ich jetzt und das gönne ich mir, aber das kann ich nicht, weil selbst in dem Bereich, in dem wir arbeiten, ist es mir wichtiger, dass von außen eine Bestätigung kommt, dass Leute die Leistung anerkennen können, weil die Leistung total sichtbar ist. Und diese Leistung hier ist halt unsichtbar. Katharina sieht es nicht nochmal, also es sei denn, sie liest das Buch am Ende nochmal und sagt dann, oh, da hat er ja doch noch an der einen Stelle einen halben Satz weggenommen. Und im Verlag registriert es auch keiner, weil niemand diese vorletzte Version und jetzt meine allerletzte Version jemals miteinander vergleichen wird. Also es ist echt ein Privatvergnügen, aber es ist ein Vergnügen, aber dadurch zählt es für mich nicht.
Ja, verstehe. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass in dem Bereich, in dem wir arbeiten, einfach Leistung sowieso immer so schwer messbar ist, außer in so total banalen Sachen wie wie viele Seiten hast du geschrieben in der letzten Woche oder
genau, ja.
Genau, wie effizient bist du mit deiner Zeit umgegangen?
Ja.
Ich meine, es gibt ansonsten einfach relativ wenig Parameter. Du kannst ein fantastisches Buch geschrieben haben, das ist eine Wahnsinnsleistung, kein Mensch liest es. Ist es dann, hast du dann nichts geleistet? Du kannst ein total langweiliges Doofbuch schreiben, aber wenn der entsprechende Name vorne draufsteht, kaufen es trotzdem 2 Millionen Menschen. Ist das dann eine Leistung? Also insofern ist es sowieso immer schwer zu definieren und deswegen fällt man zurück auf diese vielleicht auf eine Art auch irgendwie sehr kindlichen Leistungsparameter und zieht sich halt daran hoch, weil woran auch sonst? Aber gesund ist es natürlich nicht. Ich habe zum Beispiel in unserer Schreibreise, wir waren ja wieder eine Woche mit Maike an der Ostsee und das war sehr schön und da habe ich richtig viel geschrieben, also so für meine Verhältnisse, richtig viel geschrieben. Und war super.
Aber guck mal,
wie,
darf ich ganz kurz, ja? Jedes Mal, wenn du davon bisher im Podcast erzählt hast und auch sonst, schiebst du immer für meine Verhältnisse noch mit rein.
Ja, ja, genau. Ja, stimmt. Stimmt, entschuldige bitte. Ja, oder hast du
nein, 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 ich wollte es nur liebevoll dich darauf hinweisen. Ja.
Ja, blöd. Also ich habe viel geschrieben. Und danach, aber das ist auch totaler Klassiker, weil es jedes Mal so ist, danach habe ich eine Woche, wo ich gar nichts zustande kriege. Irgendwie die Nachwehen dieser Schreibreisen sind immer so eine, irgendwie so eine Krisenwoche. Immer das Hoch, was geschafft zu haben und danach eine Woche, in der gar nichts geht. Und insofern bin ich jetzt wieder eigentlich quasi auf Null. Also es hat jetzt nicht mehr gebracht, diese Schreibreise zu machen, außer natürlich eure liebe Gesellschaft. Aber, und schon denke ich wieder, ach Mist, das hat ja am Ende gar nichts gebracht. Was ja auch Quatsch ist. Das ist totaler Quatsch.
Aber ich verstehe das genau, was du meinst. Es ist genau dieses komische innere buchhalterische Gefühl, jetzt bin ich ja wieder auf Null. Und ich halt auch. Hm. Ich meine, jetzt bin ich 2-3 Wochen ausgefallen und, jetzt verschwende ich auch noch irgendwie die Zeit, als wenn das so ein messbares Gut wäre oder als wenn, und irgendwie, ich meine, du hast recht mit diesem, dass das so ein kindliches Verhalten ist, aber ich meine, wir sind doch jetzt schon so einen weiten Weg sozusagen gegangen, indem wir so viel, was an unserem Beruf scheinbar unernst und irgendwie, was ja irgendwie auch chaotisch und unbeeinflussbar ist und so weiter, wir haben so viel akzeptiert. Aber wenn es dann drauf ankommt, fallen wir wirklich auf so einen ganz, ganz primitiven Leistungsbegriff zurück.
Ja, schrecklich. Ja, wirklich schrecklich, weil es mir auch leid täte, wenn wir das nach außen tragen. Also wenn andere Leute das Gefühl haben, weil Schreiben ist ja ganz oft irgendwie mit genau diesen Gedanken verbunden, ja auch für andere. Es sei denn, Leute schreiben so einfach aus purer Lust am Schreiben als Hobby. Und dann ist es vielleicht nochmal was anderes. Aber eigentlich muss man sich sowas irgendwie abgewöhnen. Ich weiß auch nicht. Es ist schwer. Ich versuche es in anderen Bereichen meines Lebens und hoffe, dass es dann irgendwann sich überträgt, vielleicht auf die Arbeit.
Nee, das wäre super, wenn das dir gelingt, dass das auf die Arbeit zurückwirkt. Und ich habe tatsächlich das Gefühl oder ich bin davon fest überzeugt, das, was du eben schon ausgesprochen hast, dass wir es halt eben doch an andere, dass man es halt eben doch an andere weiterträgt. Also ich meine, es ist halt auch so, ja, also es ist so ein bisschen, also sowohl ich merke es an meiner Familie, ich merke es an meinen Kindern, dass sie auf eine Art leistungsbetont, leistungsbewusst, dass ihnen das Konzept irgendwie vertraut ist, obwohl ich, wenn ich aktiv mit ihnen spreche, immer derjenige bin, der sagt, das ist jetzt auch nicht so wichtig und in der 8., 9. Klasse, niemand interessiert sich später mehr für diese Noten. Und es ist auch so, dass die eher an so einer ganz normalen, chaotischen Schule sind, wo das jetzt auch nicht so die ganze Zeit irgendwie so als Kult hochgehalten wird. Aber zugleich bin ich halt der Typ, der dann abends irgendwie beim Abendessen sagt, oh, ich habe heute irgendwie gar nichts geschafft. Oder der halt irgendwie, der halt ist ständig von sich selber so ein bisschen, und sei es nonverbal, nach außen kommuniziert, dass er halt unzufrieden mit dem ist, was er erreicht hat am Tag. Und das kann ich nicht verhindern, leider.
Ja, nee, das ist schwierig. Aber ich meine, selbst wenn wir das von ihnen fernhalten, von unseren Kindern, wachsen die ja damit auf. Also natürlich sind Noten die erste wirklich messbare Leistungs- und Bewertungsinstanz.
Naja, total.
Und das ist schrecklich.
Total.
Ich meine, so wie unsere Kinder, also zumindest meine, jetzt ganz automatisch immer gucken, wie viele Schritte sie gegangen sind am Tag, wo ich denke, who care, ist doch vollkommen egal. Zum Glück, ja, zumindest der Ältere da auch schon so umgekehrte Tendenzen hat und es manchmal auch feiert, wenn er so einen Gammeltag hat und halt wirklich einfach nur 23 Schritte gegangen ist von seinem Bett zum Kühlschrank wieder zurück. Aber dann eben auch wieder Tage hat, wo es ihm super wichtig ist, dass er 10.000 Schritte geschafft hat. Und das ist irgendwie furchtbar. Aber ich fürchte, das lässt sich schon fast nicht mehr verhindern. Das ist die Welt, in der wir leben.
Ja, ich habe eher das Gefühl, dass man wirklich so viel wie möglich Bastionen, genau, halt sich selber schaffen muss. Ich hatte eigentlich, das habe ich dir auch schon erzählt, wie mir das so klar geworden ist, also ich hatte eigentlich das Gefühl mit meinem Japanischkurs, dass ich da so von Anfang, also ich habe da schnell, relativ schnell gemerkt, dass man sehr viel mehr so privat lernen müsste und dass ich mir irgendwie dann nach einem Jahr einen Pandem-Tartner oder so suchen müsste und dass ich irgendwie jeden Tag 40 neue Vokabeln lernen müsste. Und dann habe ich auch sehr schnell gemerkt, dass ich das nicht mache, dass das nicht geht und dass auch tatsächlich der Anspruch viel zu hoch ist. Also da war ich irgendwie ganz realistisch und habe dann gedacht, es ist einfach irgendwie total schön, das ist was Sinnloses im Sinne von Nutzloses. Ich will dem keinen Nutzen oder so abbringen und ich genieße einfach total diese Zeit mit dieser echt netten Gruppe und der wirklich netten Lehrerin jeden Mittwoch. Und dann haben aber zwei Mitschülerinnen und ich irgendwie so einen Flitz bekommen, uns für so einen, es gibt so einen fünfstufigen, international am gleichen Tag stattfindenden, standardisierten Test für Japanischlernende zum Nachweis der Sprachkenntnisse, dass wir irgendwie versuchen wollen, die erste Stufe von diesem Test zu machen. Und es fing so ein bisschen spielerisch an. Und wir haben dann auch so uns zu dritt gesagt, naja, wir machen das, damit man irgendwie ein Ziel hat. Und da denke ich im Nachhinein schon.
Du brauchst es ja in dem Sinne eigentlich für nichts, oder?
Ja, aber genau, ist das, in dem Moment haben wir alle drei gedacht und ich habe gedacht, stimmt, man braucht irgendwie ein Ziel. Jetzt, ein Jahr später, denke ich, das Ziel wäre eigentlich genau gewesen, mal kein Ziel zu haben. Und also ich habe mich dann vor einem halben Jahr für diesen Test angemeldet, der ist übermorgen und vor ungefähr zwei Monaten ist mir klar geworden, dass ich den Test eigentlich nicht bestehen kann. Und wenn, dass es total Glückssache ist und das ist jetzt super aufwendig, ich fahre nach Stuttgart, der Test hat irgendwie kostet 65 Euro und irgendwie ist das alles so, ich habe dann so richtig gemerkt, die eine Sache, die ich mir in meinem Leben freigeschaufelt hatte, wo es wirklich um nichts geht, da bin ich dann doch, es ist wie Crack, wenn dann jemand sagt, ja, aber das ist ganz schön, dass das irgendwie so ein Freiraum und so weiter ist. Aber jetzt stell dir vor, du würdest noch ein Zertifikat, ein Zeugnis und so eine Art Note ausgehändigt bekommen. Das wäre doch noch geiler. Und ich so, ja, bitte, bitte gib es mir. Und ich wirklich, seitdem mir das klar geworden ist, ich hatte zwei Möglichkeiten, entweder mich selbst zu geißeln und zu sagen, ich bin ein schrecklicher Idiot und ich mache das jetzt doch nicht und ich versuche das irgendwie anders. Ich will irgendwie versuchen, daraus zu lernen. Und jetzt habe ich gedacht, ich fahre einfach hin und lerne, dass ich auch dahin fahren kann und dass ich durchfallen kann und dass es trotzdem nicht so wichtig ist und dass ich das irgendwie an mir abperren lassen kann, dass ich diesen Effizienzgedanken wieder aufgesessen bin. Selbst
und
das habe ich mir kaputt gemacht.
Auch.
Ja, aber dann ist ja zum Beispiel, das muss ich ja wirklich sagen, wenn ich bestehe, dann ist es ja nichts, das ist wirklich nichts wert. Erstens ist es nichts wert.
Weil du meinst, du hast nur Glück gehabt, oder was?
Und zweitens, also ja, ich habe jetzt irgendwie 5 Probetests gemacht und davon habe ich einen bestanden und durch 4 bin ich durchgefallen. Und die Punktzahl war immer so, dass völlig klar war, ich habe den ersten wirklich nur bestanden, das ist alles Multiple Choice. Weil da irgendwie, wie bei der Lotterie, die Mathematik auf meiner Seite war. Das heißt, am Ende, also das Einzige, was mir das bringt, ist, wenn ich jetzt bestehen sollte, dass in 40 Jahren beim Ausmisten meine Enkel oder meine Kinder das finden und sagen, ach, guck mal, der Alte hatte sogar mal so einen Test bestanden. Aber das ist wirklich... Meine Leistung ist jetzt, dass ich mich nicht dass ich mich versuche, deswegen nicht doof zu finden und dass man auch immer nicht so streng dann mit sich redet, so wie du das vorhin auch gesagt hast, als ich dich ganz liebevoll darauf hingewiesen habe, dass du immer sagst, für meine Verhältnisse habe ich viel geschafft und danach hast du gleich gesagt, ja, das war blöd, dass ich das gesagt habe. Wir müssen damit aufhören. Wir müssen einfach versuchen, es einfach nicht so wichtig zu nehmen.
Ja, du hast total recht, aber ach, es ist so schwer. Ich habe ja ein ähnliches Beispiel aus meiner jüngeren Vergangenheit. Ich hatte ja eigentlich, und ich habe viel darüber geredet, weil wenn ich versuche das dann zu manifestieren, weil ich denke, wenn ich es vielen Leuten erzähle, dann sorgt es auch dafür, dass ich es auch wirklich mache. Ich habe einen Motorbootführerschein machen wollen, weil ich irgendwie so eine Vorstellung von mir hatte als Kapitänin. Ich wollte hier in Berlin gibt es ja viel Gewässer und ich wollte ab und zu ein Motorboot, Motorboot mieten und über die Havel fahren. Egal, jedenfalls kann man hier wirklich für ziemlich schmales Geld so Wochenend schnell Intensivkurse machen und dann eben diesen Führerschein machen. Und die praktische Prüfung habe ich auch bestanden und war super stolz. Und ich sah halt schon vor mir dieses Kärtchen, das halt aussieht wie so ein Führerscheinkärtchen mit einem Foto drauf, wo halt draufsteht, Sportbootführerschein Binnen. Und das fand ich mega geil. Ja. Ich brauche das für nichts, weil man kann nämlich in Berlin auch Motorboote mieten bis zum gewissen PS-Grad ohne Führerschein. Also eigentlich auch komplett schwachsinnig. Egal, ich wollte es unbedingt. Was dann noch gekommen wäre, wäre die theoretische Prüfung und die muss man machen spätestens ein halbes Jahr nach der praktischen muss die theoretische absolviert sein, sonst verfällt auch die abgelegte praktische Prüfung, dann musst du alles nochmal neu machen. Und dafür muss man halt ein bisschen lernen und ich bin, weil dann einfach zu viele andere Dinge los waren in meinem Leben, irgendwie nicht so richtig zum Lernen gekommen. Ich habe mir dieses Buch immer angeguckt und dachte, ja komm, das sind auch eben so Multiple-Choice-Fragen wie beim Autoführerschein. Das machst du, dann setzt du dich zwei Tage vor dieser Prüfung, setzt du dich halt mal irgendwie hin und ballerst dir das ins Hirn. Das meiste davon kannst du danach direkt wieder vergessen. Also wie man damit umgeht, wenn man ein Chemietanker, wenn man Kapitän eines Chemietankers ist, der havariert, das brauche ich nie. Das muss ich wirklich nur für diese Prüfung können. Und dann habe ich die Prüfung zweimal verschoben und dann habe ich sie am Ende halt einfach nicht gemacht. Also ich habe diese Prüfung nicht gemacht, das heißt kein Sportbootführerschein Binnen für mich. Und irgendwie habe ich mich doof gefühlt deswegen, weil ich es ja auch schon so vielen erzählt habe, dass ich den jetzt mache und so. Und gleichzeitig dachte ich, ja, weißt du was, dann hast du diese eine Sache jetzt halt mal nicht hingekriegt. Weil in meinem Wesen ist halt so angelegt, dass ich sowas anfange und wenn ich es angefangen habe, dann bringe ich es auch zu Ende und dann schaffe ich das auch. Und ich habe noch nie irgendwas nicht bestanden. Hast du vorher schon mal was nicht bestanden?
Oh ja. Eine
Prüfung, durch die du durchgefallen bist?
Oh ja.
Ja?
Ja, ich habe den, ja. Ich habe versucht, als Jugendlicher den Obmannschein für Ruderboote zu machen, um Obmann und Protektor im Ruderverein werden zu können und bekam meinen theoretischen Test mit der Frage, Konrad und Till, also Konrad war nicht ich, sondern mein Freund Konrad. Konrad und Till, wolltet ihr mich verarschen? Und also den habe ich wirklich auf eine Art und Weise nicht bestanden, dass dann auch tatsächlich mein Rudertrainer gesagt hat, es müsste auch Leute geben, die einfach nur rudern und nicht jeder muss irgendwie Obmann werden und das wäre auch völlig okay.
Was macht der Obmann in einem Ruderverein? Das klingt so militärisch.
Naja, klar, das ist halt wirklich, also du musst, da das ja alles Jugendliche sind, die das machen im Schülerruderverband oder wenn du halt unter 18 bist, du musst halt immer einen Obmann dabei haben, der halt, wenn du mit dem Boot dann auf einem der Berliner Gewässer oder sonst wo unterwegs bist und der Obmann kennt halt die Verkehrsregeln. Der Obmann und der Obmann weiß halt auch, wie es mit der Bootspflege von sich geht. Und der Obmann hat, ich weiß nicht, ob du dich, ist wirklich die einzige SpongeBob-Folge, die ich quasi auswendig kann, weil wir nicht mal auf so einer zerschredderten Kinder-DVD hatten. Und die haben wir so oft geguckt, wo SpongeBob irgendwie, ich glaube, Patrick will seinen Bootsführerschein machen und SpongeBob erklärt ihm die ganze Zeit, man würde dafür vor allem das richtige Bootsgefühl brauchen. Das ist dir ja vertraut, ja, das da Bootsgefühl. Und das,
ja, das Bootsgefühl.
Ja, und das Bootsgefühl, genau. Und der Witz ist ja, du hast ja offenbar das Bootsgefühl und Ja, ich finde es natürlich ein bisschen schade, und zwar finde ich es total toll, dass du es geschafft hast, deinen Frieden damit zu machen, total der Schritt in die richtige Richtung, den eben diese Leistung nicht zu erbringen. Und darum habe ich auch gedacht, weißt du was, Till, du hast, klar, du könntest jetzt irgendwie das Hotel, das ist so ein, das könnte man noch stornieren, deine Handelsreisen in Pension am Stadtrand ist jetzt auch nicht irgendwie der tollste Grund, nach Stuttgart zu fahren. Ja, das Sparticket kann man nicht mehr stornieren, egal, aber du fährst jetzt da trotzdem hin, um auch auszuhalten, dass du da einfach durchfällst und auch einfach mal anderthalb Stunden irgendwas überhaupt nicht kannst, und dann ist es halt einfach mal so. Und vielleicht ist das wirklich der Schritt in die richtige Richtung, ja. Ich möchte aber trotzdem gerne, dass du irgendwann eines Tages mich mit dem Motorboot über die Berliner Seenlandschaft fährst, während ich dir die Szenerie auf Japanisch kommentiere.
Das können wir so oder so machen, denn dazu brauche ich gar keinen Motorbootführerschein. Es ist dann nur halt ein etwas langsameres Boot, aber das macht halt auch ehrlich gesagt gar nichts.
Und ich hätte
wirklich so 20 Meter Yachten fahren dürfen. Ich hätte es niemals gemacht, weil ich das natürlich in Wahrheit überhaupt nicht kann nach irgendwie 3 Fahrstunden. Aber ich hätte gedurft. Und das schon das alleine sollte einem wirklich Angst machen auf öffentlichen Gewässern, weil man weiß, dass Leute mit einem Wochenend-Bootsführerscheinkurs so einen 20-Meter-Kahn durch die Gegend schippern dürfen, sofern sie zur mündlichen Prüfung erscheinen und da bestehen.
Ja, also was mich daran halt auch ein bisschen an dem, was du gesagt hast, woran ich mich sofort wiedererkannt habe und was mich sofort auch ein bisschen erschreckt hat, dass du halt gesagt hast, du hättest dich so über diesen Bootsführerschein, und zwar wirklich über dieses Dokument, über dieses Kärtchen gefreut. Und ich muss auch sagen, es ist wirklich auch ganz furchtbar, so richtig auch so ein obrigkeitsstaatliches Untertanengehen, was ich so in mir habe. Bei dem Japanischkurs JLPT5 ist es auch und war es auch genauso, dass ich gedacht habe, ich möchte einfach so gern dieses Zertifikat haben. Das wird dann nämlich halt irgendwie auch, also das ist so ein standardisierter Test, der dann, wo die speziellen Testformulare dann irgendwie nach Tokio geschickt und dadurch eine so eine große Maschine gejagt werden, und dann kriegst du halt das wirklich auch auf Papier zugeschickt mit so ganz vielen Schriftzeichen, die du überhaupt nicht lesen kannst, weil es halt nur die erste Stufe ist. Und ich möchte einfach, ich habe wirklich gemerkt, ich wollte einfach dieses Papier haben. Ich habe mich dann auch gefragt, warum mache ich das eigentlich? Ich will einfach dieses Papier haben.
Hättest du es gerahmt und in dein neues Büro gehängt?
Nein.
Okay.
Nein, aber ich hätte es gerne gehabt, weil ich das Gefühl haben würde, daran irgendwie meinen Wert, oder als hätte ich einen zusätzlichen Wert von mir als Person generiert, weil ich ein weiteres Zertifikat oder so erworben habe. Mm. Ich erinnere mich, dass ich einmal beim Mittagessen bei Brigitte mit Christine Hovila und ein paar anderen Kolleginnen saß. Und Christine, glaube ich, wollte Kaffee gehen. Ich hatte meine Karte vergessen. Ich habe gesagt, ich kann den Kaffee holen. Und da hat sie mir ihre Brieftasche gegeben und ich sollte mir ihre Kantinenbezahlkarte rausziehen. Und die Tasche war, ihre Brieftasche war randvoll mit allen möglichen Dokumenten, und ich zog dieses Ding raus und es fiel ein Taucherausweis.
Wow. Raus.
Und wir haben uns natürlich alle total kaputt gelacht, weil nach dem Motto, Christine, warum hast du, wofür brauchst du jetzt diesen Taucherausweis? Warst du je in der Situation, wo es die Durchsage gab, ist ein Taucher an Bord oder lassen Sie mich durch, ich bin Taucherin? Aber in Wahrheit konnte ich es natürlich total verstehen. Ich meine, wenn du diese Taucherprüfung gemacht hast, dann nimmst du deinen Taucherinnenausweis mit und trägst ihn 10 Jahre, nachdem du ihn
am Herzen,
auf Rhodos gemacht hast, hast du ihn auch in der Kantine noch dabei.
Absolut.
Und genau das ist es auch wirklich. Lassen Sie mich durch. Ich habe das Einstiegszertifikat beziehungsweise den Sportbootführerschein. Und es ist irgendwie, als hätte man einen Mehrwert für sich als Person generiert.
Grauenvoll. Ja, du hast ja vielleicht gesehen, als du im Sommer hier ein paar Tage in meiner Wohnung verbracht hast, dass am Kühlschrank nach wie vor das große Plakat mit der Spiegel-Bestsellerliste hängt, auf der ich mit meiner besten Platzierung, nämlich Platz 2, verzeichnet bin. Und das hängt da jetzt ja schon seit anderthalb Jahren, würde ich sagen. Und ich kann es nicht abnehmen, aber noch viel geiler fände ich, wenn der Spiegel beziehungsweise Buchreport oder wer auch immer diese Bestsellerlisten dann am Ende, wer da den Hut auf hat, so kleine laminierte Kärtchen mit deiner besten Platzierung ausgeben würde.
Genau.
Und ich könnte die in meinem Portemonnaie
tragen.
Weil auf der einen Seite ist es mir natürlich, also ich freue mich jeden Tag daran und bin irgendwie stolz, weil es eben diese beknackte, messbare Leistung ist, auch eigentlich bescheuert, aber ich freue mich daran. Gleichzeitig ist es mir immer ein bisschen peinlich, weil es auch so eine Angebernummer ist, sich das so prominent in die eigene Wohnung zu hängen. Aber aber so ein dezentes Kärtchen, das ich mitführen könnte in meinem Portemonnaie und das mir dann zufällig bei Kantinenbesuchen mit Kollegen so aus der Tasche rutschen würde. Oh, Entschuldigung. Ach, das ist nur mein Spiegel-Bestseller-Ausweis. Das ist mein Bestseller-Autorinnen-Ausweis. Ich sammle den mal wieder ein.
Lassen Sie mich durch.
Ja, genau. Ist eine Bestseller-Autorin.
Ja, wobei. Also das ist natürlich auch, also lustig, als wir bei dir in der Wohnung waren, haben wir das total bestaunt und gefeiert und fanden es auch, also Katharina, die das schon wusste, jetzt nicht meine Lektorin, sondern meine Tochter, wie toll und so. Das dann einfach, also ich hatte das Katharina natürlich schon voriges Jahr schon erzählt, die hat es auch live mitbekommen. Aber das dann nochmal so zu sehen, war irgendwie toll. Und das ist natürlich auch, finde ich, tatsächlich dann in dem AutorInnenberuf so ein schmaler Grat, weil der Grat zwischen, es ist irgendwie blöd, dass ich eine metrisch erfassbare, messbare Leistung nachgewiesen bekommen möchte und dass ich mich daran ausrichte, der Grat dazwischen und ich stelle mein Licht unter den Scheffel und anerkenne irgendwie nicht, was ich Exzeptionelles geleistet habe, weil dieser Grat ist halt total schmal. Und ich muss sagen, weil du jetzt auch eher jemand bist, die in meiner Erfahrung nicht so auftrumpft und nicht Leuten die ganze Zeit aus Brot schmiert, finde ich es halt, ich fand es total wholesome und schön, dass du dir diesen Zettel da aufgehängt hast, dieses Plakat, fand ich total super.
Ach, das freut mich. Ja, es ist halt, also ich freue mich auch immer noch dran. Aber ich hinterfrage das schon auch manchmal, dass ich denke, reicht nicht die Leistung, dass man ein Buch geschrieben und in einem Verlag veröffentlicht hat und dass Leute es gelesen und gefeiert haben und schön fanden?
Ja,
muss man auf irgendeinem Platz, auf irgendeinem Treppchen landen? Ist doch eigentlich total bescheuert.
Naja, es wird uns natürlich auch auf eine Art, aber immer leider wieder zurückgespielt, dass unsere Arbeit halt eigentlich keinen Wert hat, wenn sie eben nicht bestimmte Parameter der messbaren Erfolgreichigkeit erfüllt.
Mhm. Naja, klar.
Also ich habe zum Beispiel so eine Erfahrung gemacht neulich, das habe ich dir, glaube ich, auch erzählt. Das war für mich wirklich nochmal so ein Aha-Augenblick, wo ich sagen muss, dass alle Beteiligten es total gut meinen und dass alle Beteiligten total ehrenhaft und liebevoll und tolle KollegInnen sind. Aber ich war bei so einer, es gibt halt in Hamburg dieses Jahrbuch für Literatur, der Ziegel heißt es. Und da wir schreiben immer so, ja, das sind wirklich 40, 50 Kurzgeschichte, Gedichte, so ein richtig fettes Ding, total schön gestaltetes Buch aus dem Mayrisch Verlag und feiert auch demnächst irgendwie Jubiläum und so weiter. Also alles total toll. Du bekommst als Autorin kein Honorar, wenn du daran teilnimmst. Mhm. Obwohl das Ganze jetzt so auch tatsächlich so öffentlich gefördert wird und so weiter.
Und man muss gefragt werden. Also es ist nicht so, man kann sich da nicht bewerben, sondern die kommen auf einen zu oder wie?
Genau, das macht der Verlag und es macht jemand, macht eine Person aus der Kulturbehörde. Und viele Leute, deren Texte da drin sind, das sind zum Beispiel auch Menschen, AutorInnen, die Texte für die Hamburger Literaturpreise eingereicht haben und die entweder ausgezeichnet oder da irgendwie in eine engere Auswahl gekommen sind. Oder ich bin zum Beispiel einfach gefragt worden, weil ich bei einer anderen Veranstaltung dabei war. Und dann heißt es auch mal, ja, wir können euch kein Honorar zahlen. Es gibt dann aber halt irgendwie andere Töpfe, wo es dann so Veranstaltungen, Lesungen gibt und dafür, also wir machen immer auch so und so viele Lesungen und achten dann halt darauf, dass jeder halt auch mal bei so einer Lesung dann dabei ist und dass man dann dafür ein Honorar bekommt, was angemessen ist. Und ich habe dann auch, weil das Thema war so ein Science-Fiction-Thema und ich schreibe total gerne Kurzgeschichten und das auch da muss man einfach sagen, es gibt halt einfach sozusagen keinen Markt für AutorInnen von Kurzgeschichten und darum hat man wenig Gelegenheit und dann war eher so, ich habe mir zwar mal fest vorgenommen, nicht für umsonst zu arbeiten, aber ich habe das dann selber so vor mir argumentiert, naja, es lohnt sich ja dann trotzdem für dich, weil du dann irgendwann bei dieser Lesung teilnimmst und es macht dir ja auch Freude. Und als dann diese Lesung näher rückte, die auch total schön war und so, habe ich aber vorher gedacht, irgendwie ist es schon echt komisch. Alle meinen es total gut. Und dieses Literaturjahrbuch ist total wichtig, auch so als Schaufenster und als Repräsentationsform und als Leistungsschau von AutorInnen in Hamburg und so weiter, wenn man will. Aber natürlich die Leute, die das lektorieren, die Menschen, die das initiieren, die Menschen, die das Papier liefern, der Verlag, die Druckerei, die kriegen alle Geld dafür. Mhm. Und die, die kein Geld dafür kriegen, unmittelbar, sind die AutorInnen. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist ja nur ein Beispiel für so einen Mechanismus, den es ganz, ganz oft, finde ich, gibt, nämlich, dass wir
ja, total.
Schlecht ja. oder unterbezahlt werden und das ist auch irgendwie kein Wunder. Ich meine, selbst von wohlmeinendster und konstruktivster Seite empfängst du letztendlich mit die Botschaft, deine Arbeit hat keinen unmittelbaren Wert.
Dabei sein ist die Leistung. Gefragt worden sein, ist die Leistung.
Na, das ist die Anerkennung, genau. Das ist der Lohn. Genau. Ja, aber irgendwie, ich meine, du hast dieses Beispiel von diesen komischen Literatur-Lesungspreis-Dingenskirchen. Ich weiß nicht, ob du das hier erzählen
kannst.
Ja,
genau.
Kannst.
Da habe ich wirklich gedacht, kann ich,
Alter, ey, das
kann ich erzählen. Kann ich erzählen. Ich habe irgendwie ähnliche Erfahrungen gemacht. Also das ist jetzt auch schon wieder anderthalb Jahre her. Da bin ich eingeladen worden zu einer Art DebütantInnen-Salon. Also wo halt Leute hinkommen, die gerade einen Debütroman veröffentlicht haben und die da in einer Art Wettbewerb gegeneinander antreten. Und für diese Veranstaltung gab es, ich habe extra nochmal nachgeguckt, damit ich nichts Falsches sage, also es gab, glaube ich, 200 € Honorar, was schon wirklich deutlich unter dem liegt, was normalerweise also sinnig ist für eine Autorenlesung. Ich hätte irgendwo hinfahren müssen in eine andere Stadt und hätte dafür 200 € abends vorgelesen und hinterher hätte dann das Publikum entschieden, wer gewonnen hat, also diesen Vorlesewettbewerb deines Debütromans. Das heißt, ich hätte mich gleichzeitig noch einer natürlich irgendwie sportlichen, aber am Ende ja auch immer irgendwie so ein bisschen demütigenden Wettbewerbsveranstaltung gestellt. Die relativ prominente Autorin dieser ganzen Veranstaltung, die hat mit Sicherheit ein vierstelliges Honorar für diesen Abend bekommen. Aber die drei DebütantInnen, die da antreten, eben, also gerade eben so 200 €, was einfach zu wenig ist. Der Preis, den du bekommst, wenn du gewonnen hast, ist, dass du dann nochmal eine Einzellesung machen darfst. Also dann darfst du an einem anderen Tag nochmal anreisen und wieder für ein eigentlich im Grunde lächerliches Honorar nochmal alleine vor Publikum lesen. Also die Anerkennung, die du bekommst, ist, dass du dann die Bühne nochmal für dich alleine hast. Und jetzt ist es natürlich per se irgendwie auch keine schlechte Sache, aber als ich diese Anfrage bekommen habe, war das Buch schon echt ziemlich erfolgreich. Also es war halt auch vollkommen klar, dass ich eigentlich natürlich Debütantin bin, aber ich bin jetzt nicht, ich brauche sozusagen diese Bühne nicht für die Sichtbarkeit meines Buches. Aber die wollten natürlich auch gerne jemanden haben, der ein erfolgreiches Buch geschrieben hat. Also sozusagen die wollten gerne, dass jemand kommt, dessen Buch schon richtig Erfolg hat. Und da antritt gegen zwei andere, deren Buch möglicherweise nicht so viel Erfolg hat. Also das ganze Ding war irgendwie vermurkst und ich habe es dann abgesagt. Aber da dachte ich auch, irgendwie alle an dieser Veranstaltung bekommen ein ordentliches Honorar. Da wird sicherlich niemand sozusagen vorher in einen Wettbewerb getreten sein müssen. Also ich glaube nicht, dass die Moderatorin noch mal vorher ein Casting mit drei anderen Moderatorinnen bestehen musste, bevor sie diesen Gig bekommen hat.
Und oder die BeleuchterInnen
oder die Beleuchterin genau, die oder Tonleute. Wer auch immer da den Ton macht. Und irgendwie dachte ich auch, das ist falsch. Also das ist irgendwie ist das demütigend und falsch.
Ja, also ich finde es auch wirklich ganz komisch. Also es ist so, ich habe echt auch ein super gespanntes Verhältnis. Ich weiß, es gibt diese riesen Poetry-Slam-Tradition und so, aber ich habe wirklich ein ganz gespaltenes Verhältnis zu dieser Wettbewerbssituation, die du gerade ja auch kritisch beschreibst. Und aber wirklich ja nochmal festgehalten, wirklich so dieses, das sind alles Dinge, die gäbe es überhaupt nicht. Also es gäbe diese Veranstaltung, die du beschrieben hast, nicht. Es gäbe die ganzen Veranstaltungen, von denen ich gerade gesprochen habe. Es gäbe diese Art von Jahrbüchern und so weiter. Das gäbe es alles nicht ohne die AutorInnen. Aber trotzdem wird uns so wiedergespiegelt, erstmal ist eure Leistung nichts wert. Und ihr alle anderen Leistungen, niemand stellt in Frage, dass irgendwie eine Druckerei bezahlt werden muss. Ja. Aber das, was sie druckt oder dass ein Veranstaltungsort bezahlt werden muss, aber das, was vorgetragen wird, wirklich?
Ja, dann musst du eher noch das Gefühl haben, es ist eine Ehre, dass du überhaupt gefragt wirst.
Ja, und das kommt ja noch hinzu. Ich meine, dass wir auch wirklich das Gefühl haben, wow, also ich hatte jetzt zum Beispiel neulich die Situation, dass ich für eine Lesung offensichtlich 100 Euro mehr Honorar angeboten bekommen hatte, als ich gedacht habe, dass wir vereinbart hatten. Und ich war mir nicht mehr so ganz sicher. Und ich hatte mich eigentlich innerlich auf einen anderen Betrag eingestellt und habe dann nochmal in die Mails geguckt und habe gesehen, dass wir uns auf einen höheren Betrag geeinigt hatten und hatte richtig so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen. So nach dem Motto, ach du Scheiße, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich noch mehr angestrengt an dem Abend oder irgendwas, wo ich auch danach gedacht habe, Leute, das war bei der Diakonie. Die haben wirklich, ich meine, also ganz ehrlich, ey, es ist nicht mal so, dass es eine Buchhändlerin war oder ein Kulturzentrum, sondern es war wirklich ein großer öffentlich-rechtlicher, wirklich eine Behörde sozusagen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, war es das jetzt wirklich? War meine Leistung das wirklich wert? Kotzt mich an, ey.
Ja, ich habe einmal eine Lesungsanfrage bekommen und da drin stand, wir können bis zu 800 Euro Honorar. Bis zu 800 Euro Honorar zahlen, was deutlich mehr ist, als ich normalerweise bekomme.
Ja.
Und ich dachte, das ist ja eine lustige Frage. Also, und dann habe ich gedacht, ach guck mal, bis zu, das heißt, und dann ist sofort bei mir angesprungen, naja, komm, normalerweise nimmst du 500, also 500 reichen ja auch und du musst nur bis Potsdam und so. Und dann dachte ich, hä, spinnst du? Die bieten ja, die sagen, wir können bis zu 800 zahlen. Natürlich sagst du, ja klar, dann nehme ich 800. Das ist zwar ungefähr doppelt so viel, wie ich sonst kriege, aber müsst ihr ja nicht wissen. Aber wie ich sofort auch gedacht habe, naja, also.
Aber der Witz ist, sie wissen
es ja irgendwie. Bin ich das wert?
Ja, genau. Der Witz ist, sie wissen es ja irgendwie schon. Darum wählen sie ja diese Formulierung, weil sie genau wissen, es gibt genug geknechtete AutorInnen-Seelen, die sagen, oh, wie schön. Ich krieg sonst immer 400, 450. Genau. Weil ich mich auf der Skala von 0 bis 800 ein bisschen besser als die Mitte einschätze.
Ja, genau.
Ja, wer sich für das Thema interessiert, und jetzt gerade, ich finde es total super, dass wir auch so, ist das, was wir gerade besprochen haben, wie so ein Companion-Piece zu dem Podcast von Svenja Rainer und Son Lewandowski.
Ja.
Temporär und prekär, wo sie nämlich in der ersten Folge über Literaturveranstaltungen sprechen. Und das finde ich total interessant, weil sie erstens sehr genau auch über Geld sprechen, also darüber, dass zum Beispiel als Autorinnenhonorar 300 Euro vom Verband der deutschen Schriftsteller und Schriftstellerinnen vorgeschlagen werden, dass es aber auch andere Empfehlungen eben bis 500 Euro gibt. Und sie reden auch, was ich super faszinierend fand, eben auch wirklich über die Frage, ja, was ist eigentlich die größere Leistung von der Moderatorin oder von der Autorin und so weiter. Also echt, also letztendlich hat mich diese Podcast-Folge auch dazu angeregt, über dieses Thema Wert unserer Arbeit nachzudenken. Und wir müssen darüber auch einfach wirklich offener reden und durch dieses darüber sprechen, muss man sich wirklich klar machen, wir neigen dazu, uns zu klein zu machen. Und ich habe jetzt auch wirklich gerade wieder eine Kurzgeschichte angenommen, einen Auftrag, weil ich das so gerne mache. Und das Honorar sind 200 Euro. Erstmal, kann sein, dass das Buch dann mehr als 5000 Exemplare verkauft, dann gibt es noch ein bisschen mehr. Aber erstmal, ich meine, und es ist einer der größten Verlage der Welt. Und ich habe also in mehreren Schritten das nun endlich per DocuSign und so weiter das entsprechende Dokument unterzeichnet. Und die erste Rate von 100 Euro wird also demnächst auf meinem Konto auftauchen. Und ich werde dann, wenn Steuern und Bürokosten bzw. KSK davon abgegangen sind, 45 Euro oder so haben, mit denen ich mich an eine Kurzgeschichte, für die ich im Zweifelsfall eine halbe Woche brauche und wo ich dann denke, das ist wirklich einfach offenbar nichts wert oder zu wenig wert, aber mir selber ja auch. Ich meine, ich kann nicht mal dem Verlag einen Vorwurf machen, weil ich bin ja derjenige, der gesagt hat.
Du hast ja gesagt.
Ja, ist okay.
Ja, und das ist ja das Beknackte, dass wir ja wirklich aus einer mega privilegierten Stellung heraus uns jetzt hier darüber beklagen. Und wir sitzen ja schon wirklich quasi im Fettauge des Betriebes, mehr oder weniger.
Total, und das muss man aber auch überhaupt können, um umsonst oder für super wenig Geld schreiben zu können. Und das geht nicht, das muss aufhören, weil wir entprofessionalisieren diesen Beruf, der eh immer so ins Unprofessionelle lappt.
Ja.
Ich mach das nicht nochmal. Ich schreibe nie wieder unter 10.000 Euro eine Kurzgeschichte.
Also nie wieder.
Und du schreibst so tolle Kurzgeschichten. Das wäre natürlich auch.
Ja, aber guck mal, das ist wieder genau. Jetzt beißt sich das wieder alles total in den Schwanz. Ja. Weil letztendlich denke ich dann halt auch, zum Beispiel bei der Science-Fiction-Kurzgeschichte und so, dann denke ich halt so. Ja, warum muss denn auch immer alles jetzt so beziffert sein? Du machst es doch auch für deine Freude und jetzt mach's doch einfach mal so. Und dann tue ich es vor mir selber so, als würde ich damit jetzt so gegen die Leistungsgesellschaft und den Leistungsgedanken anarbeiten, indem ich den Wert meiner Arbeit komplett auf unter Null rechne, indem ich sie nämlich dann in die Freizeit de facto verlagere.
Und kannst du dann bei sowas, also wo du weißt, du bist eigentlich komplett unterbezahlt für das, was du leistest, kannst du dann die von mir nicht gelebte, aber gerne gepredigte 80%-Regel anwenden, die bei der Brigitte in meiner Brigitte-Zeit immer so ein Mantra war? Die 80% ist gut genug Regel?
Ja, und dann später lese ich die Kurzgeschichte wieder und denke, naja gut, da hat jetzt irgendwie auch keiner so richtig was davon gehabt, weil natürlich konnte ich nicht die volle Leistung abrufen, weil ich kann mir nicht leisten, während meiner Arbeitszeit umsonst zu arbeiten. Also mache ich diese Arbeit in meiner Freizeit, in der ich eigentlich keine Energie und irgendwie auch nicht mehr so richtig Bock habe. Und dann kommt am Ende auch noch was raus, was halt nicht so wirklich richtig super ist. Und was soll das?
Aber gut genug.
Ja, aber für was man halt umsonst oder für ganz wenig Geld gemacht hat, da ist dann auch die Frage, was hat es dann gebracht, dass es nur gut genug ist, weißt du? Ich finde, die Kunst ist, gut bezahlt zu werden und 80% zu geben. Das ist doch die gesellschaftliche Utopie.
Absolut, absolut, du hast recht. Und guck mal, jetzt hast du dein Manuskript ausgedruckt und jetzt machst du aus der Nummer machst du jetzt mal 120%. 180, 150. Einigen wir uns auf 150 Prozent, wenn du das jetzt noch durchballerst mit deinem Rotstift.
Und du denkst bitte daran, mir die 400 Euro Podcast-Honorar noch vor Weihnachten zu überweisen. Und ich werde dir, weil ich weiß, dass du auch noch Geschenke besorgen willst, auch dein Podcast-Honorar von 400 Euro noch rechtzeitig überweisen.
Ja.
So sollten wir das machen, um nicht das Gefühl zu haben, dass wir umsonst podcasten. Und wahrscheinlich können wir dann, kann jeder noch die eigene Ausgabe von der Stunde, ach nee, was? Das klappt alles nicht. Ich sollte in Krypto investieren, weil ich so schlechte Ideen für Steuer- und Finanzsparmodelle habe.
Ja, ich denke auch, da liegt die Zukunft. Hau rein. Mach doch noch einen Krypto-Podcast mit jemand anders und lass dich in Krypto bezahlen.
Ja, gute Idee. Aber dann mit einem Mann.
Ja, unbedingt. Es gibt so viele Frauen im Podcast-Business.
Ja,
muss auch mal aufhören.
Total.
Muss auch mal aufhören.
Ja.
Apropos. Mann, Till, ich drück dir so die Daumen, dass du deine Prüfung bestehst bzw. nicht bestehst, weil so
nein,
oder so
lass mich in mit der
am Wochenende wirklich nur ein Triumph wichtig. Wartet am Wochenende im Grunde ein Triumph des Willens auf dich. Ich bin, das ist eigentlich schön. Du kannst im Grunde nur als Sieger aus dieser Geschichte rausgehen und das freut mich sehr für dich. Und ich hoffe, dass du dann in besinnliche, vorweihnachtliche Stimmung gerätst, obwohl du so viel zu tun hast.
Ja, also ich danke dir, das kann ich nur herzlich erwidern, wobei wir vor Weihnachten definitiv noch zweimal podcasten werden.
Ja.
Ich lasse mir meine vorweihnachtliche Stimmung eh nicht so leicht kaputt machen, das kann ich Ihnen ganz offen sagen. Und ich muss dir auch wirklich sagen, also ich bin erstaunt, wie viel Arbeit mir jetzt dieses Manuskript tatsächlich noch macht, weil es eben, nachdem alle anderen Ansprüche erfüllt worden sind, ich doch merke, dass ich selber irgendwie vielleicht auch tatsächlich Ansprüche habe, die über so einen bloßen Leistungsgedanken hinausgehen und darum eben auch ineffizient sind. Und das versuche ich jetzt einfach mal für mich anzunehmen. Denn
weil
es macht
du es
mir,
dir wert bist.
Genau. Vielleicht ist es so und es macht mir auch irgendwie richtig Freude und ich habe gerade irgendwie echt das Gefühl, dass es wirklich ein schönes Buch ist.
Es ist ein fantastisches Buch. Ich darf
es
sagen,
dass du das
sagst.
Aber es ist irgendwie, es ist eigentlich fast jetzt noch ein bisschen schöner geworden, Alina.
Noch schöner?
Ja.
Oh Mann, ey. Jetzt fahr mal einen Gang runter, ey.
Ja, ich weiß.
Das ist schrecklich.
Ich schäme mich auch ein bisschen. Komm, wir hören lieber auf.
Ja. War schön, dich zu sehen und zu sprechen. Und
werd ganz schnell wieder gesund. Dich auch.
Ich bemühe mich, denn es ist eine Leistung. Auch Gesundheit ist eine Leistung in diesem Land.
Oder bleib einfach
ja
ganz
klar.
So lange, wie du willst, auf eine möglichst angenehme Art und Weise ein bisschen crank.
Ja, auch nicht schlecht. Stimmt. Mal gucken. Ich überlege noch, in welche Richtung das Pendel ausschlägt. Alles Liebe, mein
dir auch.
Bester.
Bis denn.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.